Liebe Gemeinde, alles umsonst. Wir stehen am Ende eines Jahres. 2019 liegt so gut wie hinter uns. Wir haben uns abgemüht in diesem Jahr, haben versucht, Dinge zu bewegen, die uns wichtig waren. Und manches ist gelungen und anderes ist nicht gelungen, ist schiefgegangen. Aber wie auch immer, was bleibt denn von all dem überhaupt? Der Jahreswechsel erinnert uns, an allem nagt der Zahn der Zeit. Das ist zum Beispiel unsere Familie mit unseren Kindern, da haben wir viel Liebe und Kraft investiert. Aber das ist ja eine Konstellation, die wird sich auflösen. Unsere Kinder werden irgendwann in die Welt hinausziehen. Was bleibt denn von der ganzen Liebe und der Kraft, die wir da rein investiert haben? Oder Position in der Firma, habe ich hart für gearbeitet, dass ich aufsteige im Job, befördert werde. Aber irgendwann gehe ich in Rente und dann ist das auch alles irgendwie egal. Nichts ist von Dauer, alles unterliegt dem Wandel. Macht es da überhaupt Sinn, sich für Gott einzusetzen, ja, für Gott etwas zu tun, was ja doch sich irgendwann wieder auflöst? Bleibt ja doch nichts, wie es war. Ja, ist doch alles, was wir machen, umsonst, oder? Wir beschäftigen uns heute mit dem König Joschia. Joschia war ein Mann, der hat sich von ganzem Herzen für Gott eingesetzt. Aber am Ende seines Lebens, da erschien alles umsonst gewesen zu sein. Joschia regierte als König in Jerusalem im Jahre 640 vor Christus. Da bestieg er den Thron, oder besser müsste man sagen, er wurde auf den Thron gehoben, denn er war zu dem Zeitpunkt 8 Jahre alt. Sein Königreich lag komplett danieder, moralischer Verfall überall. Die Menschen beteten Götzen an, sie beuchten das Recht, wie sie wollten, es regierte das Recht des Stärkeren. Juda war von Feinden umgeben, sie waren ein Spielball der Großmächte geworden. Und dann sitzt ein 8-Jähriger als König auf dem Thron. Das kann ja nur schiefgehen. Ging's aber nicht. Denn zunächst regierte nicht Joschia selbst, sondern sein Vormund, das war ein weiser Priester. Und er fing schon mal an, dieses Chaos ein bisschen zu ordnen. Und als dann Joschia 16 war, da bekehrte er sich. Und mit 20 nahm er dann das Heft des Handelns oder des Regierens in die Hand. Und er setzte tiefgreifende Reformen in seinem Land durch. Beendete den Götzenkult und richtete Israel nach dem oder Juda nach dem Grundsatz aus: Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist einer. Und du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen. Das war sein Leitspruch und danach richtete er sein Volk aus. Er renovierte den Tempel. Der Tempel war mittlerweile zu einer Ruine verfallen und er erneuerte den Tempel, sodass das Volk ein Zentrum hatte, wo es Gott anbeten konnte. Bei diesen Renovierungsarbeiten, da fanden sie ein Buch im Tempel, das war da verschollen. Und dieses Buch kennen wir heute unter dem Namen Deuteronomium, also dem 5. Buch Mose. Das hatte ja Gott Mose diktiert, oder Mose hat es aufgeschrieben durch Gottes Inspiration. Und dann ist es lange Zeit verschollen gewesen und Joschia hat es wiedergefunden und hat darin gelesen und er war erschüttert, wie das Volk oder wie er auch abgewichen ist von Gottes Geboten. Und er hat sein Volk neu ausgerichtet, eben auf dieser Grundlage des 5. Buches Mose. Joschia hat das Passafest wieder eingeführt. Es war ja diese Tradition, die Gott etabliert hat, wo er gesagt hat: Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und das sollt ihr erinnern im Passafest. Ihr sollt es jedes Jahr aufs Neue feiern und euch so daran erinnern, was Gott für euch getan hat. Es war in Vergessenheit geraten und Joschia belebte das von Neuem. Mit einem großen Festakt in Jerusalem wurde es von Neuem eingesetzt und dann wieder regelmäßig in den Familien gefeiert. Also man kann sagen, alles lief bestens. Das Land stand in voller Blüte. Das Volk war geeint, es war gereinigt vom Götzenkult und es war fokussiert und ausgerichtet auf den Herrn. Die Sonne schien und Gott lächelte. Doch dann lesen wir in 2. Könige 23 Folgendes, und diesen Text möchte ich euch vorlesen, also 2. Königebuch, Kapitel 23, die Verse 25 bis 27. Da lesen wir: Mit ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft wandte er, also Joschia, sich dem Herrn zu und richtete sich streng nach dem Gesetz Mose. Er übertraf darin alle anderen Könige vor und nach ihm. Das ist die Zusammenfassung von dem, was ich euch eben gerade berichtet habe. Heißt es weiter: Aber Joschia konnte den Zorn des Herrn über Juda nicht besänftigen. So sehr hatte Manasse, das ist einer seiner Vorgänger gewesen, so sehr hatte Manasse den Herrn beleidigt durch all das, was er getan hatte. Der Herr blieb bei seinem Entschluss. Genau wie die Leute von Israel lasse ich auch die Leute von Juda aus ihrem Land verschleppen, damit ich sie nicht mehr vor Augen haben muss. Mit der Stadt, die ich erwählt habe, mit Jerusalem, will ich nichts mehr zu tun haben. Und genauso wenig mit dem Tempel, von dem ich einst sagte, hier soll mein Name wohnen. Was für ein Tiefschlag, was für eine Enttäuschung. Trotz aller Bemühungen, trotz der Energie, die Joschia da reingesteckt hat, wo er gekämpft hat, die Reform, die er durchgesetzt hat, dieser Aufwand, trotzdem verkündigt Gott hier sein Urteil. Exil, es hilft alles nichts. Juda wird verschleppt. War also alles umsonst? Alles umsonst. Die Frage bohrt sich ja auch manchmal in unser Herz. Ja, da laden wir Menschen zu Jesus ein in den Gottesdienst. 20 Stück und dann kommt einer davon. Ja, und der bleibt auch nicht, sondern kommt beim nächsten Mal nicht mehr. Nö, ist nichts für mich. Es ist umsonst, Leute einzuladen zu Jesus. Oder wir tun Gutes, wir mühen uns ab, vielleicht in unserer Verwandtschaft, dass da endlich mal ein neuer Dreh reinkommt, dass nicht immer alles nach den alten Mustern da läuft, kämpfen und es passiert so wenig. Wir arbeiten in der Gemeinde mit, nehmen unseren Dienst wahr, aber gibt es da Frucht? Man hat irgendwie das Gefühl, man geht 3 Schritte vor und dann muss man wieder 2 zurück und manchmal muss man auch 4 zurück, ist man einen Schritt im Minus. Ist das alles umsonst? So wenig Ertrag und so viel geht kaputt? Ist alles umsonst? Die Antwort darauf lautet: Nichts ist umsonst, was wir für den Herrn tun. Nichts ist umsonst, was wir für Gott tun. Und wir wollen uns 2 Gründe dafür heute anschauen. Grund Nummer 1: Gott segnet uns mit seiner Gegenwart, und zwar in dem Moment, wo wir seinen Willen tun. Darum ist nichts umsonst, was wir für Gott tun. Joschia tat Gottes Willen und er wurde unmittelbar dadurch gesegnet, nämlich mit Gottes Gegenwart. Er fand dieses Buch im Tempel, die Heilige Schrift, das 5. Buch Mose, und er studierte darin und richtete sein Volk danach aus. Und das segnete ihn. In diesem Moment war ihm Gott nahe, weil Gott durch die Schrift direkt zu ihm sprach. Bei allen Reformen, die er durchsetzte, war Gott bei ihm. Er konnte spüren, wie Gott ihn begleitet. Und das allein ist ein Segen. Er etablierte das Passafest von Neuem. Das ist ja vergleichbar mit unserem Abendmahl heute. Und das versetzte sein Volk, aber auch ihn selbst, in die Gegenwart Gottes. Wenn er das feierte, wenn er das zelebrierte, dann stand er in Gottes Gegenwart. Und das allein war Segen. Also wenn ihr etwas tut für Gott in der Gemeinde oder in der Verwandtschaft, dann achtet nicht so sehr auf den Erfolg, auf die Früchte, die das bringt, sondern achtet darauf, dass Gott mit euch ist. Sagen wir mal, ihr seid Kindergottesdienstmitarbeiter und ihr bereitet die Stunde vor, die Kindergottesdienststunde. Dass man nicht sich so in Gedanken verfängt, kommen auch 5 Kinder mehr als beim letzten Mal, oder kommen sogar weniger, weil ich es nicht so gut gemacht habe. Darum geht es nicht, sondern dass man sich darauf ausrichtet, dass man Gottes Gegenwart spürt. Merke ich, wie Gott bei mir ist, wenn ich vorbereite. Wenn ich mich den Kindern zuwende und ihnen die biblischen Geschichten erzähle. Da dass ich dann mir bewusst werde, dass Gott bei mir ist, dass er mich in dem Moment segnet, dass er mich segnet, wenn ich eine Liebe zu den Kindern entwickle. Und auch, dass ich selber nochmal Jesus tiefer verstehe, wenn ich diese ganz einfachen Geschichten nochmal durchdenke, um sie dann den Kindern vorzutragen. Also das Prinzip, Gott segnet dich, während du ihm dienst. Darauf müssen wir achten, dass dieser Segen fließt, während wir etwas für Gott tun. Jesus hat mal einen bemerkenswerten Satz gesagt. Da ging es irgendwie um Essen und seine Jünger haben ihn gefragt, Mensch, hast du keinen Hunger? Wollen wir nicht mal in die Stadt gehen und ein bisschen Brot kaufen? Und dann sagt Jesus, meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Ja, also wenn ich das tue, was Gott von mir möchte, das gibt mir unmittelbar Kraft. Das ist für meine Seele der Treibstoff. Das ist Energie für mich. Ja, das macht mich zufrieden, wenn ich weiß, ich tue jetzt das, was Gott möchte, in ganz kleinen, alltäglichen Dingen. Ich frage mich, Gott, was möchtest du, dass ich in dieser Situation, wo ich gerade stehe, tue? Und dann mache ich das und ich spüre, dass Gott mich dadurch segnet. Meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. Das ist meine Kraftquelle. Was bedeutet Erfolg? Ja, da hat die Gesellschaft eine klare Vorstellung. Erfolg drückt sich immer in Zahlen aus. Ja, wenn du mehr hast als vor einem Jahr, sei es Geld, sei es, was weiß ich, Zuhörer im Gottesdienst oder was auch immer, dann bist du erfolgreich. Das ist Erfolg. Da ist die Welt sich einig. Aber das ist nicht die biblische, geistliche Definition von Erfolg, sondern die biblische Definition von Erfolg lautet, Erfolg bedeutet, Gott gehorsam zu sein und dabei seine Gegenwart zu spüren. Ja, zu wissen, was ich jetzt mache, das will Gott von mir. Ich nehme meine Lebenssituation an, so wie sie ist, und ich höre, Gott, was möchtest du, was ich tue? Und danach will ich handeln. Ja, egal, ob meine Aufgabe ist, dass ich eine Mutter bin, die Kinder großzieht oder im Büro arbeite oder was auch immer. Ich finde mich in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Und das gibt mir Kraft, das ist meine Speise. Erfolg bedeutet, Gott gehorsam zu sein und dabei seine Gegenwart zu spüren. Und nach dieser Definition war Joschia erfolgreich. Er war ein sehr erfolgreicher König, weil er getan hat, was Gott wollte und hat Gottes Gegenwart dabei gespürt. Nichts ist umsonst, was wir für den Herrn tun. Einen zweiten Grund präsentiere ich euch. Nichts ist umsonst, was wir für den Herrn tun, denn Gott vollendet, was wir beginnen. Wir Menschen produzieren ja immer Stückwerk. Alles, was wir anfassen und machen, das ist halb fertig. Manches machen wir richtig und anderes machen wir falsch. Es gibt Dinge, die packen wir an, das klappt so richtig gut. Es gibt Dinge, da mühen wir uns ab und es funktioniert einfach nicht. Und so war es ja auch bei Joschia. Er stieß Reformen an. Das war gut, das war richtig, das hat er auch gut gemacht. Aber sein Volk blieb träge. Also wenn er das auf sich bezieht, kann er sagen, er konnte sein Volk nicht mitreißen. Er konnte sie nicht so motivieren, dass sie wirklich dauerhaft bei Gott blieben. Da kam so eine Erweckungswelle, sage ich mal, aber die ebbte dann auch wieder ab. Es blieb Stückwerk. Und das ist bei jedem von uns so. Ja? Auch wenn jetzt das Scheitern von Joschia hier am Ende ziemlich deutlich ist, jeder von uns, auch wenn wir uns einbilden, wir sind erfolgreich, wenn man mal ehrlich ist, es gibt da auch immer Defizite, es gibt da auch immer viel, wo man sagen muss, das ist einfach halb fertig, das ist Stückwerk. Wir sehen aber bei Joschia, wie Gott unser Stückwerk vollendet, wie er es zu Ende bringt. Also wir lesen in unserem Text, dass die Juden ins Exil mussten, wurden also nach Babylon verschleppt und dienten dort als Sklaven, kann man sagen. Aber sie überlebten das Exil und das ist einmalig. Ja, nicht, dass Völker ins Exil kommen mussten, das passierte häufig. Viele Völker wurden verschleppt von den Assyrern, Babyloniern. Und immer war das Schicksal dieses Volkes dann, dass es starb. Es löste sich auf, es ging auf in diesem Volk, wo sie verschleppt waren. Das war das Schicksal aller Völker, bis auf eines einziges, nämlich das Schicksal der Juden. Die gingen nicht auf in Babylon, sondern die behielten ihre Identität bei. Die blieben als Volk bestehen. Und das hat Historiker natürlich interessiert. Und die haben untersucht, wie kann das sein, dass die Juden das so geschafft haben, als Volk weiterhin zu bestehen. Und sie sind sich alle einig, die Historiker, das lag an ihrem Glauben. Das lag daran, dass sie eine heilige Schrift hatten, auf die sie sich gegründet haben. Und das hat ihnen eine Identität gegeben, die war so fest und so an so einen großen Zusammenhalt, dass sie als Volk weiterhin Bestand hatten. Und es war Joschia, der diese Schrift entdeckt hatte, auf den sich die Juden dann gegründet haben. Joschia hatte dem Volk vor dem Exil nochmal eingebläut, sich nur auf Gott zu verlassen. Er war der Letzte, der noch einmal ganz klar gesagt hat, konzentriert euch allein auf Gott. Also man kann sagen, Joschia konnte das Exil zwar nicht verhindern, aber er sicherte das Überleben der Juden im Exil. Daran sehen wir, nichts ist umsonst, was wir für Gott tun, weil Gott das benutzt. Auch wenn es auf den ersten Blick als Scheitern aussieht, hat Gott Joschias Handeln benutzt und so das Überleben des Volkes gesichert. Oder schauen wir uns mal das Passamahl an. Das hatte ja Joschia eingerichtet, hat es wieder eingeführt, diese Tradition neu belebt. Und hunderte Jahre später nimmt Jesus dieses Stückwerk auf, knüpft daran an und etabliert damit das Abendmahl. Er sagt, genauso wie die Israeliten damals das Blut an ihre Pfosten geschmiert haben und so ist der Todesengel vorübergegangen, das hat die Israeliten geschützt vor der Macht des Bösen, und so schützt auch mein Blut euch vor der Macht Satans. Also Jesus macht da weiter, wo Joschia aufgehört hat, und er nutzt das, vollendet sozusagen das, was Joschia angefangen hat. Und das ist ein Prinzip, wie Gott vorgeht, das gilt heute ganz genauso. Auch heute vollendet Gott, was seine Kinder begonnen haben. Wir fabrizieren viel Stückwerk, aber Gott macht daraus etwas. In der Gemeinde zum Beispiel, da engagieren sich viele von uns, viele haben einen Dienst, was sie für Gott tun. Und nicht immer sehen wir sofort gleich die Frucht davon. Wir hadern damit, dass es vielleicht nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Aber Gott wird vollenden, was wir da beginnen. Die kleinen Samen, die wir sehen, die werden einmal aufgehen und eine große Frucht bringen. Oder in privaten, da entwickelt sich nicht alles so, wie wir das wünschen. Da ist viel Stückwerk, aber Gott vollendet, was wir dort beginnen. Stellt euch mal vor, da ist ein kleiner Junge und der nimmt sich vor, ein großes Puzzle zu puzzeln. Ja, Panoramabild von Paris, 1000 Teile. Ist viel zu schwer für ihn, schafft er nie. Aber er ist so begeistert, er setzt sich ran und er puzzelt tapfer drauf los. Und er schafft auch die Spitze des Eiffelturms, das kriegt er hin, aber beim Himmel scheitert er total. Das ist ja für Puzzler das Schwierigste, ja, da hast du 500 blaue Teile und dann sollst du die zusammensetzen. Und darüber frustriert er und schafft es nicht und geht traurig ins Bett, weil er eben das Puzzle nur einen Bruchteil davon fertig gemacht hat. Abends kommt sein Papa von der Arbeit, schaut ins Zimmer rein und er sieht dieses halbfertige Puzzle. Ja, und er ist total gerührt, dass sein Sohn sich das traut und dass er den Mut hat, das überhaupt anzufangen. Und dann sagt er, Mensch, ich puzzle das zu Ende. Und dann setzt er sich hin und puzzelt das Puzzle zu Ende. Hat eine lange Nacht vor sich, gebe ich zu, aber 1000 Teile. Aber er schafft es. Und dann wacht der Junge auf am nächsten Morgen und er sieht, das Puzzle ist fertig. Als ich geschlafen habe, hat mein Papa das Puzzle zu Ende gebracht. Und das sollten wir als Beispiel nehmen. Ja, wie wir an unserem Leben puzzeln, ja, als kleiner Junge, als kleines Mädchen, 100.000 Teile, und wir versuchen das irgendwie zusammenzukriegen. Und vieles können wir nicht vollenden. Vieles bleibt unvollendet. Aber unser Vater im Himmel nimmt dieses Puzzle und setzt es dann zusammen. Er setzt es ein in sein großes Panorama, die Weltgeschichte, und es wird ein wunderschönes Bild. Die Engel im Himmel sehen dieses fertige Puzzle, dieses wunderschöne Bild, was Gott zusammensetzen wird, aus Millionen und Abermillionen Teilen. Und sie erkennen die Größe Gottes dahinter. Und sie singen in Offenbarung 15, Vers 3 darüber und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Ist es umsonst, was wir für Gott tun? Haben wir uns gefragt, weil das ja manchmal in uns hochkommt, dieser Gedanke. Und wir haben gesehen, nein, nichts ist umsonst, was wir für den Herrn tun. Nichts ist umsonst, was wir für den Herrn tun. Und das sollte uns den Mut geben, mit ganzem Eifer für Gott zu leben. Ganz genauso, wie es der Joschia gemacht hat. Er hat aufgeräumt mit dem Götzen in seinem Leben und in seinem Umfeld. Diesen ganzen Kompromissen und Halbwahrheiten, die ist er angegangen. Ja, heute würde man sagen, er hat Schluss gemacht mit dem Wischiwaschi-Christentum, ja, mit dem bisschen Frömmigkeit und dann auch mal wieder ein bisschen Sünde und so. Er hat sich ganz auf Gott ausgerichtet, hat er versucht, nach seinen besten Kräften und Möglichkeiten. Er hat sich voll für Gott eingesetzt. Und das kann uns doch motivieren, dass wir uns auch einsetzen, zum Beispiel in der Gemeinde, dass wir uns sagen, ich möchte hier in der Gemeinde mitarbeiten. Ich möchte, dass Gott mir zeigt, wo ist mein Platz, was ist meine Aufgabe. Ich denke, wenn wir da zu Gott kommen und fragen, was möchtest du, dass ich hier tue, dann wird Gott uns etwas zeigen, wo wir sagen können, das ist mein Platz, das ist meine Aufgabe. Wir sollten uns voll für Gott einsetzen in unserem Verwandtenkreis, im Privaten, dass wir Zeugnis geben, dass wir zu Jesus immer wieder einladen, uns nicht entmutigen lassen. Denn Gott wird uns dafür segnen, ja, mit seiner Gegenwart. Völlig egal, ob wir da Erfolg haben jetzt im zahlenmäßigen Sinne, so wie das die Welt definiert. Wir werden Erfolg haben im biblischen Sinne, dass Gott mit uns ist, dass wir seine Gegenwart erfahren. Und wir dürfen wissen, dass er unser Stückwerk nimmt, unser kleines Puzzle, und es dann in sein Großes einsetzt. Wir schauen häufig auf unser Leben wie auf ein unfertiges Puzzle. Und dann fragen wir, Gott, ist alles umsonst, was ich hier mache? Doch Gott setzt dieses unfertige Puzzle ein in sein großes Puzzle. Und er versichert uns, nein, mein Kind, nichts ist umsonst, was du für mich tust. Amen.